Liebe Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht jetzt Marcel Malgo zu Ihnen und sein Thema lautet Der unbekannte Jünger. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Botschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Ich hatte gestern Abend ein schönes Erlebnis. Wir sind alle irgendwo da in einem Hotel einquartiert. Ich bin der Letzte, der angekommen ist, 10 Uhr abends. Ich gehe zur Rezeption, stelle mich vor, Malgo, habe hier ein Zimmer gebucht. Da sagt die Dame, habe ich mir gedacht, Sie sehen aus wie die anderen. Ich war erst ganz baff, da sage ich, das finde ich jetzt positiv. Ja. Ich habe mir gedacht, Christen müssen einander gleichen, wenn es gut ist. Wenn es richtig in unserem Herzen ist, so wie es sein sollte, müssten wir einander gleichen. Die Menschen müssten sehen, die gehören zusammen, ohne dass wir ein Plakat um den Hals hängen, ich bin Christ. Das war wieder eine ganz, praktische Predigt, wenn man so etwas erlebt. Ich möchte heute Vormittag Sie alle ansprechen, aber ganz besonders eine Gruppe von Menschen, die vielleicht da sind. Und das sind diejenigen unter uns, die oft alleine sind, die wenig erleben, die nicht oft um einen Dienst gebeten werden, obwohl sie vielleicht darauf warten. Das sind diejenigen, deren Erfahrungen mit Jesus klein sind im Vergleich mit anderen, die so viel erzählen können von einem Leben mit Jesus. Das sind die Menschen, deren Leben manchmal fast eintönig ist, sie fühlen sich vielleicht unterschätzt oder sogar verkannt. Sie fragen sich manchmal, wozu denn dies alles noch? Ja, sie sehen des Öfteren einfach nicht mehr durch. Wie gesagt, meine Brüder und Schwestern, ich möchte uns alle ansprechen, aber besonders diese Menschen, die vielleicht hier sitzen. Auch unter Christen gibt es solche. Deshalb das Thema der unbekannte Jünger. Ich lese Ihnen einige Verse aus Matthäus 10 vor. An und für sich sehr bekannt. Das sind einfach die Apostel, die hier aufgelistet werden. Matthäus 10, Vers 1. Und er rief seine 12 Jünger zu sich. Und dann Vers 2. Die Namen aber der 12 Apostel sind diese. Zuerst Simon, genannt Petrus, und Andreas, sein Bruder, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Thaddäus, Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn verriet. Jetzt lasst uns einmal beginnen heute Vormittag, indem wir uns kurz mit der Berufungsgeschichte einiger dieser Jünger hier aus Matthäus 10 beschäftigen. Also, da haben wir zuerst einmal den Petrus und seinen Bruder Andreas. Über ihre Berufung lesen wir in Matthäus 4, Vers 18, als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und nun geschieht etwas Gewaltiges. Jesus bleibt am Ufer stehen und ruft den beiden Fischen zu, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischen machen. Das ist Matthäus 4, Vers 19. Und was geschieht weiter? Vers 4 von Matthäus 20. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Welch ein gewaltiges Berufungserlebnis. Ich denke, dass Petrus und Andreas ihr ganzes Leben darüber gesprochen haben, dass sie immer wieder an diesen Augenblick zurückgedacht haben, wo sie aus ihrem Alltagsleben, ihrem grauen Alltagsleben, in die Jüngerschaft Jesu gerufen wurden. Und auf welche Art? Nicht wenig eindrucksvoll durften es zwei andere Jünger erfahren, nämlich Jakobus und Johannes. Über ihre Berufung lesen wir in Matthäus 4, Vers 21. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze flickten. Und er rief sie, auch hier zwei Fischer, eintönige Arbeit, Netze flicken. unter der Aufsicht eines Vaters, der ihnen vielleicht auf die Finger sah. Und jetzt steht plötzlich ein Mann am Ufer, Jesus, und er ruft die beiden. Und sie wahrscheinlich ergriffen von seiner Ausstrahlung, können nicht anders, als so schnell wie möglich alles zu verlassen und ihm nachzufolgen. Matthäus 4, Vers 22, sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Ich denke, auch diese beiden Brüder werden oft gesagt haben in ihrem Leben, weißt du noch Jakobus, erinnerst du dich Johannes? Gewaltiges Berufungserlebnis. Ein nächster Apostel, der auch durch jene drei vollmächtigen Worte folge mir nach, in die Nachfolge berufen wurde, das ist Philippus, Johannes 1, 43. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa gehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Dass Philippus unmittelbar nach diesen Worten in die Nachfolge Jesu getreten ist, beweist die Tatsache, dass durch ihn wiederum ein Jünger, dem Herrn Jesus zugeführt wurde, nämlich Bartholomäus oder wie er auch genannt wird, Nathanael. Und Nathanael erlebte eine außergewöhnliche Berufungsgeschichte. Anlässlich seiner Berufung durfte er ein Lob des Herrn hören. Jesus sagt, siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Mit einem Wunder konfrontiert werden. Bevor Philippus dich rief, sagt Jesus, sah ich dich. Und drittens, er durfte eine Verheißung bekommen. Du wirst noch Größeres sehen als das, sagt Jesus zu ihm. Johannes 1, 45 bis 50. Das wird doch diesen Nathanael sein Leben lang in Erinnerung geblieben sein, geprägt haben, wie Jesus ihn gerufen hat, wie er ihm gesagt hat, ich sah dich, ehe Philippus dich rief. Ein weiterer Apostel aus Matthäus 10, aus dieser Liste, der auf eine besondere Berufungsgeschichte zurückblicken konnte, war Matthäus der Zöllner. Matthäus 9, Vers 9. Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Wir müssen uns das ganz plastisch vorstellen, die Tatsache, dass Jesus Christus bis in ein Zollhaus, an ein Zollhaus geht, um da einen Zöllner in seine Nachfolge zu rufen, das muss doch diesen Matthäus sehr ergriffen haben. Dieses Erlebnis wird sich doch unauslöschlich in seinem Gedächtnis eingeprägt haben und nicht mehr losgelassen haben. Also, das nun in aller Kürze. Die Berufungsgeschichten von den zwölf Aposteln. Nun gibt es auch andere Jünger in dieser Liste. Wir haben es ja gelesen, ja, eine ganze Reihe. Es gibt solche, über die nichts gesagt wird oder sehr wenig. Sie gehören zu den zwölf, aber es ist sehr wenig oder eben nichts über sie bekannt. Deshalb redet man auch wenig über sie. Einer von diesen Jüngern, über den wir sozusagen nichts wissen, ist Jakobus, der Sohn des Alpheus. Haben Sie schon einmal über diesen Jünger nachgedacht? Jakobus, der Sohn des Alpheus, ist im wahrsten Sinne des Wortes der unbekannte und unbeachtete Jünger unter den zwölf. Es gab allerdings noch zwei weitere Jünger, die unbekannt waren. Das war zum einen Thaddäus und Simon Kananäus. Ich meine, Thomas, den habe ich jetzt nicht erwähnt, der ist uns bekannt. Judas Iskariot ist uns bekannt. Aber nicht Jakobus, der Sohn des Alpheus. Thaddäus und Simon Kananäus sind allerdings auch nicht sehr bekannt, aber von Thaddäus wissen wir, dass er dem Herrn einmal die Frage stellte, Herr, was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Johannes 14, 22, damit erfahren wir etwas von seinem Charakter, dass dieser Thaddäus ein Mann war, der wissbegierig war. Wenigstens das wissen wir von Thaddäus. Und Simon Kananäus, von ihm wissen wir mit Sicherheit, dass er, bevor er zu Jesus kam, zu der politisch-nationalistisch ausgerichteten Gruppe der Zeloten gehörte. Und das wirft einiges Licht auf diesen Mann. Also hier kann man auch einiges ableiten. Aber Jakobus, der Sohn des Alpheus, sehen Sie, das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein unbekannter Jünger. Ein Jünger, über den wir nichts wissen. Er wird lediglich in den verschiedenen Apostellisten erwähnt und dies so ziemlich an letzter Stelle, so immer an letzter Stelle, wird er einfach schnell erwähnt. Und Jakobus, der Sohn des Alpheus, der unbekannte Jünger. Auch Apostelgeschichte gibt es eine Stelle, wo sein Name erwähnt wird. Ansonsten wird er nur einige Male im Zusammenhang mit seiner Mutter erwähnt. Also, wir wissen wenig oder sozusagen nichts über diesen Jünger. Doch wollen wir über ihn nachdenken heute. Und wissen Sie, da müssen wir uns mit dem beschäftigen, was Sie nicht wissen. Damit Sie mich jetzt nicht falsch verstehen. Wir werden jetzt nicht irgendetwas über diesen Jakobus, den Sohn des Alpheus, erdichten oder hineinlegen in den Text. Vielmehr wollen wir akzeptieren, dass die Bibel über diesen Mann fast nichts sagt. Aber gleichzeitig möchte ich versuchen zu erklären, warum. Denn Sie wissen, es steht nichts umsonst in der Bibel. Und was nicht in der Bibel steht, das ist auch nicht umsonst. Es hat alles seinen Sinn. Alles seinen Sinn. Ganz kurz, dieser Jakobus, der Sohn des Alpheus, wird in Markus 15,40 Jakobus der Kleinere genannt. Haben Sie schon mal gelesen? Jakobus der Kleinere. Man nimmt an, zur Unterscheidung von dem anderen Jakobus, nämlich Jakobus, dem Sohn des Zebedäus. Wahrscheinlich ist Jakobus, der Sohn des Zebedäus, ansehnlich größer gewesen als Jakobus, der Sohn des Alpheus. Deshalb der Ausdruck Jakobus der Kleinere. So, jetzt ganz konkret zu diesem Jakobus, Sohn des Alpheus, der unbekannte Jünger. Der Mann, der zwar dabei gehörte, aber den man nicht näher kennt. Wie sah seine Berufung aus? Wie kam er zu Jesus? Konnte auch er diesbezüglich auf ein außerordentliches Ereignis zurückblicken? Hätte er später die Möglichkeit gehabt, wie die 7 Apostel, die ich kurz erwähnt habe, hätte er die Möglichkeit gehabt, in leidenschaftlichen Worten davon zu zeugen, wie er in die Nachfolge Jesu gerufen worden ist. Konnte er auf einen Tag in seinem Leben zurückblicken, der schöner und herrlicher war als alle Tage seines Lebens, weil er an diesem Tag durch Christus in die Nachfolge gerufen wurde? Sehen Sie, wenn zum Beispiel die anderen Jünger beisammen saßen, vielleicht Jahre später, als Jesus schon längst beim Vater war, und sie dann vielleicht eindrucksvolle Berufungsgeschichten einander erzählten. Sie redeten vielleicht davon, wie sie berufen wurden. Sie redeten über diesen Tag. Konnte Jakobus, der Sohn des Alpheus, mitreden? Wenn wir uns das vorstellen, Petrus konnte sagen, ich saß im Schiff mit Andreas. Jesus kam, er rief uns und wir sind zu ihm gegangen. Und von diesem Moment an waren wir Jünger. Desgleichen Johannes, Jakobus, wir saßen im Schiff mit unserem Vater. Da steht Jesus am Ufer, er ruft uns und wir können nicht anders. Wir gehen zu Jesus. Und dann Philippus und dann Nathanael und andere, die konnten Wunderbares bezeugen aus ihrem Leben, ihrer Bekehrung. Und jetzt Jakobus, der Sohn des Alpheus, konnte er aufspringen und sagen, hört, wie es bei mir gewesen ist. Da kam doch Jesus in mein Haus und da geschah dies und das. Konnte er das? Sehen Sie, eines ist sicher, das möchte ich ganz klar sagen. Irgendwann war ein Tag im Leben des Jakobus, des Sohnes des Alpheus, an dem er durch Jesus Christus in den Kreis der 12 aufgenommen wurde. Das ist klar, denn er war ein Apostel. Aber die Bibel redet nicht über diesen Tag. Merkwürdig, die Bibel redet über Petrus, Johannes, Andreas, Jakobus, Philippus, Nathanael, über ihre Berufung, wie es alles ergangen ist, in alle Einzelheiten. Die Bibel redet nicht über die Berufung des Jakobus, des Sohnes des Alpheus. Sie gibt keine Anhaltspunkte, geschweige denn, dass die Bibel bezeugt, dass diese Wahl auf außergewöhnliche, vielleicht spektakuläre Weise geschehen ist. Und sehen Sie, in dem Moment, wo die Bibel nichts darüber sagt, glaube ich auch nicht, dass die Apostelwahl des Jakobus, des Sohnes des Alpheus, sich in außergewöhnlicher Weise ereignete, sondern vielleicht unbemerkt in aller Stille. Ich glaube an Folgendes, ich will Ihnen das kurz sagen. Ich glaube, dass es grundsätzlich so ist, dass die Bibel nie ein Wort zu viel redet und auch kein Wort zu wenig. Wenn sie im Falle von Jakobus, dem Sohn des Alpheus, kein Wort über seine Wahl zum Apostel verliert, dann gab es darüber nichts zu sagen. Es gab einfach darüber nichts zu sagen. Dann handelte es sich hier um eine fast unbeachtete, schlichte Handlung, um etwas, das sich irgendwann in aller Stille ereignete. Aber das nimmt folgende Tatsache nicht weg, dass Jakobus, der Sohn des Alpheus, ein Jünger war, dass er irgendwann durch Jesus Christus in den Kreis der Jünger aufgenommen war. Wir wissen nichts über die Berufung dieses Mannes, geschweige denn, dass wir nähere Einzelheiten darüber kennen, über sein Leben. Aber das wissen wir und das möchte ich Ihnen sagen. Er war ein Apostel, er gehörte zu den 12, er folgte Jesus nach. Und darum geht es. Das ist wichtig. Das einzig und alleine zählt. Mag sein, dass andere Apostel auf gewaltige Berufungsgeschichten zurückblicken konnten. Die konnten vielleicht stundenlang reden, was geschehen ist in dem Moment, wo Jesus sie gerufen hat. Mag sein, dass diese Tage in ihrem Leben alle Tage, alle weiteren Tage weit überragte. Dennoch war Jakobus, der Sohn des Alpheus, nicht weniger Apostel als sie. Und doch hätte gerade Jakobus, der Sohn des Alpheus, gerade bei ihm hätte man vielleicht eine besondere Berufungsgeschichte erwartet. Warum? Nun, ich sage Ihnen jetzt etwas, was nicht meine Weisheit ist. Ich habe das aus vielen Auslegungen von Männern Gottes habe ich das übernommen. Auch Scofield lehrt das. Man meint, dass Jakobus, der Sohn des Alpheus, mütterlicherseits mit Jesus Christus verwandt war. Ich kann Ihnen das heute nicht darlegen. Das ist ein bisschen kompliziert. Ehrlich gesagt, ich bin auch nicht 100% sicher. Es gibt im Neuen Testament viele solche Querverbindungen, Verwandtschaften. Aber man sagt, Johannes 19, Vers 25, da heißt es, es standen bei dem Kreuz Jesus seine Mutter und seine Mutterschwester, Maria, die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Man sagt, dass dieser Klopas identisch ist mit Alpheus und dass dieser Alpheus der Vater von Jakobus war, über den wir heute reden. Folgerichtig ist diese Maria die Schwester von der Mutter des Herrn. Und hier sagt man zwar immer wieder, das ist nicht möglich, es gibt keine zwei Schwestern, die gleich heißen. Da müsste ja Maria, die Mutter Jesu, den gleichen Namen haben wie ihre Schwester, die andere Maria. Ich habe das ein bisschen nachgeschlagen, ich kann Ihnen das nicht alles erklären, aber Ludwig Albrecht, der Bibelübersetzer, schreibt, dass zwei Schwestern denselben Namen tragen, muss damals nicht auffällig gewesen sein. So hatte König Herodes der Große zwei Söhne, die beide Herodes hießen. Und vielleicht haben Sie zu Hause das Bibellexikon von Abraham Meister, sehr zu empfehlen. Der schreibt bei Klopas, Mann der Maria, der Schwester der Mutter Christi. Wie gesagt, ich kann auf diesen Punkt nicht weiter eingehen. Man nimmt also an, viele glauben das, die das studiert haben, im Urtext, dass Jakobus, der Sohn des Alpheus, mütterlicherseits mit Jesus Christus verwandt gewesen ist. Also wenn das der Fall ist, dann würde man doch sagen, dass es nicht abwegig ist, zu denken, dass gerade zwischen ihm und Christus, das heißt zwischen der Familie von Christus und seiner Familie, dass da ein besonderes Band geherrscht haben muss, wenn das wirklich wahr ist. Nun, wie dem auch sei, wir erfahren nichts und nochmals nichts über die Berufungsgeschichte dieses Apostels, über diesen Jakobus, Sohn des Alpheus. Wir wissen nicht, wie er gelebt hat. Wir wissen nicht, wie sein Dienst innerhalb der 12 aussah. Wir kennen weder Höhepunkte noch Tiefpunkte in seinem Leben. Wir wissen nichts. Von einem Petrus zum Beispiel sind uns sehr viele Höhepunkte und Niederlagen bekannt. Ein Andreas wird uns als einer der ersten Evangelisten geschildert. Nicht wahr? Er führte seinen Bruder zu Christus. Vom Brüderpaar Jakobus und Johannes wissen wir, dass sie Donnersöhne genannt werden. Und wir haben viele Begebenheiten aufgeschrieben in den Evangelien über diese zwei Jünger. Von einem Philippus wird erzählt, wie er Nathanael zu Jesus führte. Von diesem Nathanael wissen wir, dass zwischen ihm und Jesus ein wunderbares Gespräch stattfand. Ein Apostel Thomas übrigens, nicht nur der ungläubige Apostel, ja. Nein, von einem Apostel Thomas wissen wir, dass er ein mutiger und uneigennütziger Mann war. Denn als Lazarus gestorben war, war er als einziger bereit, mit Jesus zurückzugehen in diese gefahrvolle Gegend Judäa. Die anderen Jünger sagten, als Jesus sagte, Lazarus ist tot, ich gehe hin, um ihn aufzuwecken, sagten die anderen, Herr, du wirst dahin zurückkehren, wo man versucht hat, dich dreimal zu steinigen. Thomas war es, der sagte, lasst uns mit ihm gehen und sterben. Also, das wissen wir von Thomas, ein mutiger Mann. Über einen Matthäus erfahren wir, wie er direkt vom Zollhaus in die Jüngerschaft berufen wurde. Wir wissen, dass er hinterher ein Festmahl für Jesus herrichtete. Über die Berufung und das Leben eines Apostels Thaddäus oder mit anderen Namen Judas erfahren wir zwar auch nicht viel, aber immerhin hören wir ihn eine Frage stellen. Ich habe das schon erwähnt. Sogar von Judas Iskariot wissen wir, dass er ein Amt hatte. Er hatte ein Amt. Aber vom Apostel Jakobus, dem Sohn des Alpheus, wird nichts gesagt. Ich sage das deshalb so nachdrücklich, damit Sie diese Botschaft mitnehmen für Sie persönlich. Vielleicht brauchen Sie diese Botschaft. Vielleicht sitzen hier solche. Wie Jakobus, der Sohn des Alpheus, unbekannt, vielleicht verkannt, vielleicht sogar verachtet von anderen. Meine lieben Freunde, Jakobus, der Sohn des Alpheus, war ein Mann im Hintergrund. Er war ein Mann, der sehr unscheinbar gewesen sein muss. Er war ein Apostel, der innerhalb der 12 eine sehr bescheidene Rolle spielte. Denn nochmals, wir wissen nicht nur nichts über seine Berufung, wir wissen auch nichts über sein Leben, über seinen Dienst, über das, was er getan hat. Wäre das nicht so? Wäre das ein Mann, der auch im Vordergrund stehen würde, da würden die Evangelisten darüber reden. Wäre es zum Beispiel so, dass dieser Jakobus, der Sohn des Alpheus, mit Petrus und mit Jakobus, dem anderen Jakobus, und mit Johannes dabei gewesen wäre auf dem Berg, wissen Sie, den Berg der Verklärung, dann wäre er mit Namen genannt worden, dann würde es stehen in der Heiligen Schrift und Jakobus, der Sohn des Alpheus, war auch dabei. Oder wäre er, Jakobus, der Sohn des Alpheus, mit den soeben erwähnten drei Jüngern auserkoren worden, um mit nach Gethsemane zu gehen, dann wäre in diesem Zusammenhang in den Evangelien sein Name erwähnt worden. Wir würden das lesen. Wir würden davon Kenntnis nehmen können. Im Zusammenhang mit der Speisung der 5000, da werden wohl ein Andreas und ein Philippus namentlich erwähnt. Aber auch hier hören wir nichts über Jakobus, den Sohn des Alpheus. Aber glauben Sie, er war dabei. Er war dabei. Ich wiederhole noch einmal. Dieser Apostel Jakobus, der Sohn des Alpheus, war ein Mann im Hintergrund, ein Jünger, den man nicht beachtete. Und jetzt kommt die große Frage. Ja? Und ich komme langsam auf die ganz persönliche Frage auch für unser Leben. Die Frage in Bezug auf Jakobus ist nun folgende. Wie hat Jakobus, der Sohn des Alpheus, dies verarbeitet? Wie hat er diese seine Position verkraftet? Wie war seine Einstellung gegenüber diesem mehr oder weniger beiseite gestellt sein? Sehen Sie, ich schneide hier ein großes Problem an, auch innerhalb der Christen, Gläubige, Brüder, die vielleicht zusammenarbeiten müssen. Ich bin froh, dass ich in Bezug auf Jakobus eine positive, eindeutige Antwort geben kann. Ich meine, die Frage, wie hat Jakobus dies verarbeitet, das können wir positiv beantworten. Jakobus hatte diese untergeordnete Position akzeptiert. Er hatte diese Stelle von Herzen eingenommen. Das hat auch zu meinem Herzen widersprochen. Er hat einfach Ja gesagt zu dem Weg. Er lebte in den Worten Jesu, Matthäus 11, 29, nehmet auf euch mein Joch, sagt Jesus, lernet von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jakobus, der Sohn des Alpheus, hatte das Joch, das Jesus ihm innerhalb der 12 auferlegte. Ja, was für ein Joch? Das Joch des Stilleseins müssen, untergeordnet sein müssen, einer der Letzten sein müssen. Das hat Jakobus auf sich genommen. Ja, wie wissen wir das? Jetzt werden Sie vielleicht fragen, Bruder, jetzt hast du 20 Minuten lang darüber gesprochen, dass wir nichts wissen über Jakobus, und jetzt sagst du, er hat diese Position akzeptiert. Wie wissen wir das? Ich weiß dies aus einem ganz bestimmten Grund. Und jetzt müssen wir, um diesen Grund zu erfahren, müssen wir uns mit der Situation beschäftigen, wie sie nach der Himmelfahrt Jesu entstanden war. Also, jetzt machen wir einen Sprung, ja? Himmelfahrt Jesu. Nach der Himmelfahrt Jesu. Ich lese Apostelgeschichte 1, Vers 9. Und als Jesus das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgenommen und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen. Als sich das ereignet hatte, Himmelfahrt Jesu, begann ein ganz neuer Lebensabschnitt für alle Jünger. Ich meine, Judas war nicht mehr dabei, aber die 11, die noch dabei waren. Diese neue Situation forderte jeden von ihnen persönlich heraus. Ja, inwieweit? Weil ein jeder unter ihnen sich persönlich mit der Frage auseinandersetzen musste, wie geht es weiter? Wie geht es weiter? Ich meine, Jesus ist jetzt weg, aufgenommen. Etwas ganz Neues fing an. Wie geht es weiter? Und sehen Sie, diese Standortbestimmung wäre für einen Apostel wie Jakobus, den Sohn des Alpheus, die Gelegenheit gewesen, um eine ganz menschliche Entscheidung zu treffen. Nämlich was? Auszusteigen, wegzugehen, die Jünger zu verlassen. Ja, warum sollte er das tun? Das ist doch einleuchtend. War er nicht seit seines Wandels mit Jesus im Hintergrund gewesen? Ich meine, wenn die Bibel nichts darüber redet, nicht über seine Berufung, nichts über das, was er tat innerhalb der 12, er wird nicht einmal erwähnt. Wenn die Bibel da nichts darüber berichtet, dann war er ein Mann im Hintergrund. Also, wenn er seit seines Wandels mit Jesus das gewesen ist, ein Mann im Hintergrund, ein unbeachteter Jünger, ein unbekannter Jünger. Er war nicht einer derjenigen, die man beachtete. Hatte da nicht er Jakobus, der am wenigsten erlebt hatte, hätte er denn jetzt nicht die Gelegenheit zu sagen, tja, wenn das alles so ist, dann ist jetzt der Moment gekommen, dass ich gehe? Hatte er nicht innerhalb der 12 immer eine untergeordnete Rolle gespielt? War er nicht immer derjenige, der sozusagen ohne Amt dastand? Sogar Judas hatte ein Amt, Judas der Verräter, er war Kassier. Dann hat er gestohlen, ja, er hat sein Amt missbraucht, aber immerhin, er hatte ein Amt. Aber nicht Jakobus der Apostel, Jakobus der Sohn des Alpheus. Es wäre jetzt die Gelegenheit gekommen, unmittelbar nach der Himmelfahrt Jesu, ja? Jetzt, wo jeder Jünger sich ganz neu fragen musste, wie geht's weiter? Standortbestimmung. Jetzt wäre die Gelegenheit gewesen, aus diesen mageren Jahren für Jakobus, Sohn des Alpheus, eine Bilanz zu ziehen und dann Konsequenzen daraus zu ziehen. Das heißt, einfach ganz neu anfangen, irgendwo anders. Jesus war nicht mehr bei ihnen. Und wenn er, Jakobus, schon in der Zeit, wo er noch bei ihnen gewesen war, ein Mann im Hintergrund gewesen ist, oder war, sollte das jetzt besser werden? War nicht Petrus inzwischen zur unbestrittenen Führungspersönlichkeit emporgewachsen? Hatte nicht er jetzt hauptsächlich die Leitung? Was sollte denn ein Jakobus, der Sohn des Alpheus, jetzt noch erwarten können? Sehen Sie, das sind menschliche Erwägungen. Und ich teile sie Ihnen deshalb mit, weil Sie vielleicht in Ihrem Herzen leben. Nochmals, es könnte sein, dass heute Morgen solche Menschen unter uns sind, Brüder und Schwestern. Das Bild von Jakobus, dem Sohn des Alpheus, schwebt über Ihrem Leben. Verkannt, nicht beachtet, beiseite gestellt, nicht zum Dienst gefragt und so weiter. Und Sie fragen sich vielleicht, warum das alles? Und Sie haben vielleicht schon manchmal gedacht, wozu denn noch dieses Leben mit Christus? Für Jakobus, den Sohn des Alpheus, wäre jetzt der Augenblick gekommen, auszusteigen, einen Schlussstrich zu ziehen. Er hätte jetzt die Möglichkeit gehabt, neu anzufangen. Es wäre ein leichter Schritt gewesen. Er hätte sich einfach In dem Moment, nachdem Jesus vor ihren Augen entschwunden war, hätte er sich von den Jüngern abwenden können, indem er einfach nicht mehr mit ihnen mitgegangen wäre. Und alles wäre für ihn anders geworden. Waren da nicht plötzlich jene zwei Männer in weißen Gewändern, nicht wahr? Jesus Christus wird aufgenommen gen Himmel, die Jünger starren zum Himmel und währenddem sie zum Himmel starren, kommen diese zwei Männer in weißen Gewändern. Ja, wäre nicht das der Moment gewesen, um stillschweigend wegzugehen? Wissen Sie, die Bibel sagt uns ganz klar, Jakobus, der Sohn des Alpheus, blieb. Er ging nicht weg. Er blieb bei den Jüngern. Apostelgeschichte 1, Vers 13, da heißt es, und als sie hineinkamen, als sie zurückkamen vom Berg, ja, Jesus wurde aufgenommen, sie gingen hinunter ins Obergemach. Und dann heißt es, als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus und Jakobus, der Sohn des Alpheus. Und Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Jawohl, Jakobus, der unbekannte Jünger, der nicht beachtete Jünger, der Stille, der Mann im Hintergrund, war dabei, blieb dabei. Und damit geht Jakobus, der Sohn des Alpheus, als der unbekannte Jünger, als der unbekannte Apostel in die Heilsgeschichte ein. Er blieb derjenige unter den Zwölf, der zwar mit Jesus vielleicht verwandt gewesen ist, man kann es annehmen, aber sonst wissen wir nichts über ihn. Und doch möchte ich mit aller Kraft Folgendes betonen. Das müssen Sie sich ins Herz schreiben lassen. Jakobus, der Sohn des Alpheus, war trotz allem, das heißt trotzdem er ein Mann im Hintergrund war, nicht gefragt wurde und so weiter, war ein Apostel, gehörte trotz seiner untergeordneten Stellung zu den Zwölf. Er stand in dieser Hinsicht einem Petrus in nichts nach. Er war ein Apostel und das bedeutete dreierlei. Jesus Christus würde auch ihm einmal das Reich zueignen. Zweitens, auch er würde einmal am Tisch Jesus sitzen und mit ihm zusammen essen und trinken. Und drittens, auch er würde auf einem Thron sitzen, um die 12 Stämme Israels zu richten. Diesen dreifachen Lohn hatte Jesus all seinen Aposteln, den 11, versprochen. Und damit auch Jakobus, dem Sohn des Alpheus. Ich lese Ihnen das, Lukas 22, 29 bis 30. Jesus sagt, und ich will euch das Reich zueignen, wie mir es mein Vater zugeeignet hat, dass ihr essen und trinken sollt an meinem Tisch in meinem Reich und sitzen auf Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Das ist eine Verheißung, die in direktester Weise an die Apostel Jesu Christi gerichtet worden ist. Und damit auch an Jakobus, den Sohn des Alpheus. Also, Jakobus, der Sohn des Alpheus, war nicht weniger ein Apostel als zum Beispiel Petrus, als Jakobus, als Johannes. Diese drei waren zwar auf dem Berg, sie haben Jesus gesehen, die Verherrlichung Jesu Christi. Sie waren in Gethsemane, sie haben vieles miterlebt. Sie haben miterlebt, wie Jesus Christus das Mägdlein auferweckt hat von den Toten. Das haben die alles mitgesehen. Aber sie waren nicht mehr Apostel als Jakobus, der Sohn des Alpheus. Und dies trotz der Tatsache, dass dieser Jakobus absolut der unbekannte Jünger ist, ein Mann im Hintergrund. Und jetzt frage ich Sie, ist das nicht vielleicht eine Botschaft für Ihr Herz? Ein Herz, wo vielleicht Frust, Ernüchterung und Enttäuschung ist. Und jetzt will ich Ihnen etwas aus meinem Leben erzählen, ganz kurz. Es gab einmal eine Zeit, da habe ich auf eine bestimmte Gruppe von Christen, die habe ich mehr oder weniger mit etwas Neid betrachtet. Wissen Sie warum? Die konnten ihre Bibel nehmen, dann haben sie aufgeschlagen, erste Seite, und dann stand da ein Datum, und da stand unter, habe mich an diesem Tag bekehrt. Manchmal steht sogar noch die Zeit, habe mich an diesem und diesem Tag, in diesem Jahre, um so viel Uhr bekehrt. Das heißt, das waren Christen, die konnten sich ganz genau erinnern, wann der Tag, wann die Stunde stattfand, in dem in ihrem Leben alles anders wurde. Es gibt viele solche und ich finde das wunderbar. Sie können sich an jenen Tag erinnern, wie klar und lebendig steht alles vor Ihren Augen. Wie überzeugend können Sie Ihre Berufungsgeschichte erzählen, wie Petrus, Johannes, Jakobus und so weiter. Die konnten das genau erzählen, bis heute können Sie das. Ich muss Ihnen was sagen, ich kann das nicht. Und vor Jahren, Gott sei Dank jetzt nicht mehr, vor Jahren war mir das ein Problem. Ich dachte, Mensch, wenn die alle ein Datum haben und ich nicht, dann muss ich ja mir die Frage stellen, Mensch, bin ich überhaupt bekehrt? Konnte mich nicht erinnern, auch heute nicht, wann der Tag war, wo ich mich bekehrt habe. Vielleicht, weil ich aufgewachsen bin in einem gläubigen Elternhaus und das geistliche Wort sozusagen mitbekommen habe von Kindsbeinen an. Eines Tages kam ich auf Folgendes. Es geht nicht um die Frage, wann ich ein Kind Gottes wurde, sondern um die Frage, ob ich ein Kind Gottes bin. Darum geht es. Und sehen Sie, hier ist mir dieser Apostel Jakobus, der Sohn des Alpheus, ein gewaltiges Zeugnis. Ich habe das genau alles nachgelesen. Dieser Apostel, ein Mann, der wird nur erwähnt in den Listen. Nur in den Listen. Ganz am Schluss. Ganz am Schluss. Ja, da ist auch noch ein Jakobus, der Sohn des Alpheus. Bam, damit hat sich's. Mehr wissen wir nicht. Aber sehen Sie, er war nicht weniger ein Apostel als Petrus, als Johannes, als Andreas und als all die anderen. Er war auf gleicher Ebene. Er konnte nicht das erzählen und sagen und tun, was sie taten und erzählten. Er hatte kein Amt. Er war nicht dabei auf dem Berg der Verklärung. Er war nicht in Gethsemane. Er hat nicht gesehen, wie Jesus das Mägdlein auferweckt hat. Aber ich sage Ihnen, er war nicht minder ein Apostel Jesu Christi als die anderen. Ich kann bezeugen, das kann ich Ihnen bezeugen. 100%. Ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Ich weiß nicht, wann es geschehen ist. Das muss Ihr Zeugnis sein. Das muss Ihr Zeugnis sein. Ich möchte Ihnen was sagen. Grämen Sie sich nicht darüber, wenn Sie vielleicht nicht den genauen Zeitpunkt wissen, wann es geschehen ist. Danken Sie dem Herrn, dass es geschehen ist. Ich kenne eine Schwester in der Schweiz, die war verzweifelt. Die hat darüber nachgedacht. Ja, wann habe ich mich bekehrt? Oh, ich weiß es nicht. Ja, Mensch, bin ich bekehrt? Bin ich bekehrt? Und dann habe ich mal mit ihr über das geredet. Und dann begann sie zu leuchten und es wurde ihr klar. Ja, ich bin ja ein Kind Gottes. Ich habe die Gewissheit. Wie steht das im Römerbrief? Der Geist Gottes gibt Zeugnis meinem Geist, dass ich ein Kind Gottes bin. Und darum geht es und um nichts anderes. Sind Sie ein Kind Gottes? Wenn Geschwister in Ihrer Umgebung ein Datum in Ihrer Bibel haben, dann freuen sie sich mit Ihnen über dieses Datum. Das finde ich wunderbar. Warum nicht? Wenn zum Beispiel ein Mensch direkt von der Welt herausbekehrt wird, zum Beispiel in einer Evangelisation, ist doch logisch, dass er das Datum weiß. Freuen Sie sich mit ihm. Aber seien Sie doch gewiss, in Bezug auf die Seligkeit dieses Bruders oder Schwester und ihrer Seligkeit besteht kein Unterschied. So wie kein Unterschied war zwischen Petrus und Jakobus, dem Sohn des Alpheus. Der eine ist bekannt. Der andere, man weiß nicht mal seinen Namen oft. Es gibt Gläubige, man sagt, Jakobus, der Sohn des Alpheus. Wer war das? Jakobus, der Sohn des Alpheus? Noch nie gehört. Er war ein Apostel. Er war ein Apostel, nicht weniger als die anderen großen Apostel. Ich muss Ihnen hier auch etwas ganz Praktisches jetzt weitergeben. Ich sehe, dass hier auch viele jüngere Menschen sitzen mit Kindern. Ich habe selber 5 Kinder und hier möchte ich euch, liebe Eltern, etwas sagen. Es gibt christliche Eltern, ich habe sie selber gehört, die manchmal nicht ohne ein bisschen Stolz erzählen, dass sich ihr Sprössling bereits mit 8 Jahren bekehrt hat. Und die kleine Tochter hat es noch besser gemacht. Es hat ihr Herz bereits mit 6 Jahren Jesus übergeben. Wenn mir das jemand erzählt, dann glaube ich das. Aber ich sage Ihnen, andere Eltern, die das hören, raufen sich die Haare im Geist, denn sie sagen sich, ich weiß nicht einmal, ob mein Kind bekehrt ist, geschweige denn, dass ich das Alter weiß, wann dies geschehen ist. Ich möchte solchen Eltern Folgendes sagen, wenn sie mit ihrem Kind zu Hause beten können, es ist dabei, wenn sie mit ihm die Bibel lesen können, wenn es mitkommt in den Gottesdienst, wenn sie mit ihm von Zeit zu Zeit über geistliche Dinge reden können,
dann vertrauen Sie dem Herrn, dass er Ihr Kind gerettet hat oder noch retten wird. Vertrauen Sie auf die Aussage des Neuen Testamentes. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig werden. Drängen Sie nicht auf ein Bekehrungserlebnis. Ich sage Ihnen, das sind die traurigsten Familien, wo die Eltern drücken und drücken und drücken. Hast du dich bekehrt? Bist du ein Kind Gottes? Hast du heute in der Bibel gelesen? Und so weiter. Ja, ich muss sagen, ich frage meine Kinder auch, hast du heute in der Bibel gelesen? Ich frage das. Naja, dann sagen sie nichts, dann weiß ich Bescheid. Aber wir dürfen nicht drängen. Hast du dich bekehrt? Und so weiter. Nein. Wenn Sie dabei sind, in der Familienandacht, im Gottesdienst, in der Sonntagsschule, vertrauen Sie doch dem Herrn. Ich danke jetzt noch meinem Vater, wie mal gut, dass er uns nie gedrängt hat, dass wir diesen Weg gehen müssen. Die Leute meinen das. Die lieben Leute hin und her meinen, bei Malgos, da saßen sie alle in einer Reihe und die mussten sich bekehren. Nein, wir durften uns bekehren. Wer weiß, wie weit Ihr Kind schon ist im Glauben. Einen Petrus konnte man von Weitem ansehen, dass er ein Apostel war. Das glaube ich. Sein ganzes Wesen, was er sagte, was er tat, wie er sich gab, das merkte man wahrscheinlich schon. Ah, das ist einer der führenden Apostel. Sah man dann den Jakobus, den Sohn des Alpheus, dann konnte man vielleicht nichts wahrnehmen. Man hätte vielleicht gesagt, ja, gehört der auch dazu? Ist das ein Apostel? Ja, hätte Jesus gesagt, das ist mein Apostel, wie Petrus. So ist es vielleicht mit Ihrem Kind, dem Sie noch nicht anmerken, ob es nun tatsächlich bekehrt ist oder nicht. Aber wer weiß, ob es innerlich nicht weiter ist als manches andere Kind, von dem man erzählt, es habe sich mit so und so vielen Jahren bekehrt. Ich finde das schön, wenn man das erzählen kann. Aber es gibt so viele andere Situationen. Mütter, die das hören und die sich die Haare raufen und fragen, was habe ich verkehrt gemacht? Ich weiß ja nicht, ob mein Sohn bekehrt ist. Vertrauen Sie dem Herrn. Es gibt Christen, die gibt es hier wahrscheinlich auch, Männer, Frauen, jung, alt, die erleben dermaßen vieles mit dem Herrn, dass man vor Neid erblassen könnte, wenn man sie erzählen hört. Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, vor allem auf Israelreisen, wenn man da so 14 Tage mit einer Gruppe im Bus ist, dann hat man viele Gespräche. Da kommen die tollsten Erlebnisse, werden da hervorgebracht. Ja, man muss das glauben. Warum nicht? Bisweilen hat man zwar das Gefühl, es ist etwas übertrieben, aber es gibt wirklich Brüder und Schwestern, die haben gewaltige Erfahrungen gemacht mit Jesus. Da werden Wunder vorgetragen, eindrucksvolle Erlebnisse, Ereignisse erzählt, Erfahrungen ausgebreitet, dass man nur staunen kann. Nicht, dass ich das nicht glauben würde, aber es gibt so viele andere Menschen, die das nicht können. Christen, Brüder, Schwestern, die vielleicht nur vereinzelt Erfahrungen kennen aus ihrem Leben mit Jesus, die keine spektakulären Dinge erzählen können, wann sie mit Christus erlebt haben. Ich war gestern noch in Holland, wir hatten da auch Dienst. Ja, da kam eine Schwester zu mir, das ist natürlich schon, wie soll ich sagen, man hat sie im Gesicht gesehen, dass es wahr ist, ja. Sie war überströmend und sie hat erzählt, wie oft sie in Israel war und was sie alles erlebt hat und so weiter und so weiter. Und ich habe gedacht, ja, das stimmt schon, was sie sagt. Aber die Umstehenden, die haben ihre Ohren gespitzt. Sie hat auch noch laut geredet, jeder hat es gehört. Sind Menschen, die wenig Erfahrungen weitergeben können, Erlebnisse, Christen, ja, Gläubige, sind solche Menschen weniger Christ als diejenigen, die gewaltige Erlebnisse zum Besten geben können? Natürlich nicht. Sehen Sie, das finde ich so wunderbar an der Berufung der 12 Jünger Jesu. Da waren allerlei drunter und da hatte man alles. Man hatte solche, das war ein Senkrechtstarter, könnte man sagen. Petrus und sein Bruder Andreas und die anderen Brüder, Jakobus und Johannes und so, Philippus und Nathanael. Wunderbare Dinge, aber eben da waren auch die anderen, von denen man wenig oder nichts wusste. Und der unbekannte Jünger, im wahrsten Sinne des Wortes, ist Jakobus, der Sohn des Alpheus. Man weiß nichts von ihm. Er steht nur in den Listen. War er weniger Apostel? Oh nein. Sehen Sie, ich möchte Ihnen sagen, es geht nicht darum, was Sie mit dem Herrn erlebt haben. Es geht darum, ob Sie den Herrn haben. Haben Sie den Herrn? Haben Sie ihn jetzt in Ihrem Herzen? Sind Sie heute Morgen mit ihm angefangen? Ist Ihr Tag richtig begonnen, indem Sie Jesus angerufen haben, indem er ganz neu Ihr Herz bewohnen durfte, Kraft seines Geistes? Dann haben Sie Christus. Was Sie mit ihm erleben werden, ich weiß es nicht. Darum geht es nicht, ob Sie ihn haben. Jakobus, der Sohn des Alpheus, hat viel weniger erlebt als Petrus, Johannes. Er war nicht minder als sie. Kennen Sie Corrie ten Boom, diese holländische Schwester im Herrn, die extrem viel erlebt hat? Und das sind alles Tatsachen. Ich meine, schon im Krieg. Sie war im Konzentrationslager und nach dem Krieg hat sie viele Reisen unternommen und sie hat viele Menschen zum Herrn gebracht. Ich habe einige Büchlein von ihr gelesen und ich fand das sehr beeindruckend. Sehen Sie, ich habe mit dieser Magd Gottes eines gemeinsam. Wir sind Holländer, beide. Sie wurde dann vielleicht Amerikanerin, sie ist ja jetzt schon längst beim Herrn. Wir haben beide holländischen Pass. Dann hört der Vergleich auf. Wissen Sie warum? Weil ich es nicht annähernd auf so viele Wunder bringen werde wie diese Frau. Das weiß ich einfach. Es war ein auserwähltes Werkzeug Gottes. Aber innerlich besteht kein Unterschied. Warum? Weil diese Frau, so groß sie gewesen ist, denselben Herrn im Herzen hatte, den ich im Herzen haben darf. Sie hat diese Wunder erlebt, gewaltige Erfahrungen. Es war der Herr, der das gewirkt hat, der auch in meinem Herzen wohnt. Sie haben vielleicht Probleme damit, dass in Ihrer Gemeinde ein Bruder vorgezogen wurde. Das hört man oft. Die haben mich stehen lassen. Oder auch sonst, Sie sind einfach jemand, den man einfach nicht den Platz gibt, den Sie denken, den Sie bekommen müssten. Meine Brüder und Schwestern, es geht doch nicht um das. Es geht doch nicht um die Frage, ob Sie Jakobus, der Sohn des Alpheus sind oder ob Sie ein Petrus sind. Es geht doch um die Frage, ob Sie Jesus haben. Und hier gibt es keinen Unterschied. Da kann einer noch so groß sein. Da kann einer noch so gewaltige Dinge erlebt haben. Er hat den gleichen Herrn wie Sie. Er hat den Herrn nicht mehr bekommen als Sie. Es ist nicht so, dass er mehr von Christus empfangen durfte als Sie. Das stimmt nicht. Sie haben Christus in der gleichen Weise bekommen wie er. Vielleicht sitzen hier solche, die sich wie Jakobus, der Sohn des Alpheus, fühlen. Das sind diejenigen, und jetzt zähle ich noch einmal auf, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Das sind diejenigen, die oft alleine sind, die wenig erleben. Sie werden nicht oft um einen Dienst gebeten. Ihre Erfahrungen mit Jesus sind klein im Vergleich mit anderen. Ihr Leben ist manchmal fast eintönig. Sie fühlen sich unterschätzt, vielleicht verkannt. Sie fragen sich manchmal, wozu denn dies alles? Sie sehen des Öfteren einfach nicht mehr durch. Wenn das so ist, dann möchte ich Ihnen das einfach aufs Herz legen. Und das war meine ganze Predigt, nicht mehr und nicht weniger. Wenn das so ist, dann denken Sie jetzt an Jakobus, den Sohn des Alpheus. Hätte dieser Apostel nicht größte Erwartungen im Herzen tragen können, zumal auch er berufen wurde zum Apostel. Ich meine, in dem Moment, wo auch er zu den 12 hinzugewählt wurde, wir wissen nicht wie, hätte er da nicht größte Erwartungen haben können, denn kein Geringerer als der Rabbi Jesus von Nazareth wählte ihn in den inneren Kreis der 12. Hätte er nicht größte Erwartungen haben können? Wir lesen nichts über ihn, wir lesen nichts, dass er diese Erwartungen hatte, wir lesen nicht, dass er frustriert war, wir lesen überhaupt nichts. Wir lesen aber, dass er dabei war und dabei blieb, bis ans Ende, als Jesus aufgenommen war. Er blieb bei den 12. Und ich wiederhole, was ich gesagt habe. Jakobus, der Sohn des Alpheus, ging ein in die Heilsgeschichte als der unbekannte Jünger. Er hatte sein Apostelamt nicht hingeworfen. Er ist nicht ausgestiegen. Nein, er war da im Obergemach nach der Himmelfahrt Jesu. Es ist, als ob er sagen wollte, ich bin da, Brüder, ich bin da, ich mache weiter. Ich bin bereit, weiterhin diese Position unter euch einzunehmen. Ich möchte da verharren, wo mein Meister mich hingestellt hat. Da bleib ich, da gehöre ich. Jesus hat mir diesen Platz gegeben. Er hat mir nicht deinen Platz gegeben, Petrus. Er hat mich auch nicht deinen Platz gegeben, Philippus.
Ich bin Jakobus, der Sohn des Alpheus. Und der Herr hat mich berufen und hier stehe ich. Und so gehe ich weiter. Das ist der Weg. Aber glaub mir, ich habe nicht weniger Jesus als ihr. Ich höre ihn das sagen, diesen Alpheus, diesen Jakobus, Sohn des Alpheus. Er war äußerlich einer der Geringeren, aber innerlich hatte er das gleiche Apostelamt wie jeder andere. Wir sollten uns das zu Herzen nehmen. Ich denke, dass auch in dieser Endzeit auf diesem Gebiet viel gesündigt wird. Welche Zustände von Neid, Eifersucht, fressender Eifersucht, von bitteren Wurzeln lebt innerhalb der Gemeinde Jesu wegen diesen Dingen. Der ist größer als ich. Der wird vorgezogen. Den nehmen sie immer und mich nicht. Nehmen wir an, Paulus würde jetzt hier sitzen, auf der vordersten Reihe. Paulus. Und sie sitzen daneben. Dann sitzen sie neben dem größten Mann des Christentums, der am meisten erreicht hat. Da würde unser Herz zittern. Wir sitzen neben Paulus. Aber es tönt vielleicht paradox. Sie und er, ihr werdet gleich vor Gott. Denn er hat den gleichen Jesus, den sie haben. Und sie haben den gleichen Jesus, den er hat. Und das müssen wir zu Herzen nehmen. Ich möchte schließen mit einigen Sätzen, die ich gefunden habe, die mein Vater vor Jahren niedergeschrieben hat. Mein Vater Vimalco, über dieses Thema, das habe ich zufällig diese Tage gelesen. Er schreibt: Gott aller Zeit und für alles danken kannst du nur, wenn du tatsächlich glaubst, dass der Herr es sehr gut mit dir meint. Eine solch persönliche Führung lässt Gott der Herr gerade dir zukommen. Denn auch in der Lebensgestaltung des Einzelnen wiederholt er sich nie. Der Herr weist jeden deiner Vergleiche mit dem Weg eines anderen als Widerstand gegen seine persönliche Führung zurück. Gerade dieses Vergleichen, dieses Fragen, Herr, warum ich, offenbart dein Aufbäumen wieder seinen ganz persönlichen Weg, den er mit dir gehen will. Durch ein solches Fragen wird dein Charakter nicht zum Guten verwandelt, sondern immer mehr durch geistliche Zerfallserscheinungen wie Selbstmitleid und Eifersucht geprägt. Aus der Eifersucht aber erwächst das Misstrauen. Aus dem Misstrauen die Entfremdung, aus der Entfremdung der Hass, und der Teufel freut sich. Beginne doch jetzt, dem Herrn für den Weg zu danken, den er dich führt, denn es ist der allerbeste Weg für dich. Dann stehst du über den Dingen und wirst froh. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Marcel Malgo mit dem Thema »Der unbekannte Jünger«. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie, betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!